Hallo, liebe Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg, und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, auch aus Hamburg.
Und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin. Heute habe ich Andreas einen Fall mitgebracht, den ich ihm gleich vorstellen werde. Und Andreas wird eine Differentialdiagnose entwickeln müssen. Andreas, ich habe dir mitgebracht eine Patientin, die vor gar nicht so langer Zeit bei mir in der Praxis war. Sie hat als Grunderkrankung hereditäre Zystennieren. Das Problem, was sie mir dann aber geschildert hat, hatte mit der Nierenerkrankung nichts zu tun, dachte ich oder denke ich noch immer. Es ist eine 49-jährige Patientin, die über einen Zeitraum von etwa 4 bis 5 Wochen Halsschmerzen entwickelt hat. Sie ist kräftige Zähneknirscherin, trägt auch eine Beißschiene in der Nacht und hat zunächst gedacht, es könnte auch was zu tun haben mit Muskelverspannung durch das nächtliche Knirschen. Sie hat auch Ibuprofen dann eingenommen. Das hat immer eine kurzfristige Besserung gebracht, aber letztendlich musste sie eingestehen, dass diese Beschwerden im Halsbereich zugenommen haben.
Okay.
Mehr kriegst du erstmal nicht. Jetzt könntest du ja mal anfangen.
Genau, also ich fange erstmal an mit der Problempräsentation. Eine 49-jährige Patientin mit einer chronischen Zystennierenerkrankung entwickelt Halsschmerzen. Die sind so, dass sie gelegentlich dagegen Ibuprofen nimmt, was auch kurzfristig hilft, aber es geht nicht wieder weg.
Genau so.
Und ich hätte Fragen. Also was ich Sie fragen würde. Mich würde sehr interessieren, also ich glaube, Halsschmerzen ist ja so ein, ich hätte fast gesagt, so ein Symptom, das kennen wir alle. Irgendwer von uns hat im Leben, man kommt nicht durchs Leben, ohne immer mal wieder Halsschmerzen zu haben, wenn man irgendeinen Infekt hat. Hat sie Beschwerden beim Schlucken oder sind die Beschwerden einfach dauerhaft da?
Also es ist der Grund, die Grundbeschwerde ist dauerhaft da und wird als langsam progredient, also langsam zunehmend beschrieben. Es kommt dann, sag mal, als sie bei mir war, sagt sie dann auch, also es würde jetzt auch so langsam beim Schlucken unangenehm werden.
Also das klingt ja zumindest erstmal, also ich sag mal, ich glaube, im ersten Moment, jemand würde bei mir im Sprechzimmer sitzen und sagen, ich habe Halsschmerzen, wäre mein erster Safe Guess, ja, der hat jetzt eine Infektion, ne? Der hat jetzt irgendwie eine Tonsillitis. Das ist ja aber komplett anders. Die haben das ein halber Tag und dann haben die Schmerzen und überwiegend haben die das beim Schlucken. Ja, und dann hilft es, wenn sie was Kaltes trinken oder etwas Kaltes schlucken, dann wird es irgendwie ein bisschen besser. Aber das klingt bei ihr ja ganz anders.
Ich entnehme deine Bemerkung, dass dir sozusagen, es ist kein Muster, was dir sofort, wo du sofort sagst, ich weiß, was das ist oder ich habe eine Idee, was das ist. Ne?
Nee, gar nicht. Also ich denke, das Häufige scheint es nicht zu sein. Ne? Das ist sozusagen das, was ich gut kenne bei Halsschmerzen. Das wäre ja ehrlich gesagt auch, selbst wenn sie nicht gekommen wäre, würde das ja in aller Regel von selber wieder weggehen. Damit gehen die meisten Menschen ja nicht zum Arzt.
Also ich glaube, sie hätte es mir gegenüber gar nicht erwähnt, ne? Wenn es ein banaler Virusinfekt gewesen wäre und ne, sie hat jetzt irgendwie ein paar Tage Halsschmerzen gehabt. Das wäre, glaube ich, nicht zum Gesprächsthema geworden.
Glaube ich auch, ja.
Wenn wir unsere 4 Wege sagen, wie wir zur Diagnose kommen, welchen Weg möchtest du gerne heute? Also Mustererkennung ist ja der erste.
Mustererkennung ist irgendwie raus, ne?
Also ist das raus, okay.
Das passt noch nicht so richtig. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwas Analytisches.
Erkennst du ein Syndrom? Also ist das ein besonderes Syndrom, was du erkennst?
Also ich kenne kein Syndrom, das würde ja sozusagen vielleicht, würde man bei einer Syndromdiagnose, würde man vielleicht denken, ja, gibt es eine Kombination mit ihrer Zystennierenerkrankung? Du hast selber schon gesagt, den Zusammenhang siehst du nicht. Auch wenn du mir das nicht gesagt hättest, hätte ich das nicht erwartet. Ich glaube, wir betreuen gemeinsam 1 oder 2 Patienten mit Zystennieren. Wenn das jetzt eine typische Kombination wäre, Halsschmerzen und Zystennierenerkrankung, hättest du mir davon berichtet. Also so ein Syndrom fällt mir dazu auch nicht ein.
Genau, ne? Möchtest du mit mir zusammen eine Tante-Piaf-Liste machen?
Ich hätte da was vorbereitet. Das ist sehr schön. Also ich sag mal, was einem natürlich sofort interessiert, man würde natürlich total gerne in den Hals einmal reingucken und den untersuchen, aber du möchtest, dass ich erst eine Liste mache.
Ich möchte, dass wir systematisch bleiben.
Okay.
Also du kannst natürlich auch analytisch rangehen und kannst sagen, was gibt's denn da für Strukturen?
Ne? Ja,
Gefäße, Nerven, Lymphknoten, ne? Dann hängt da noch eine Schilddrüse irgendwo rum und so. Ne? Könntest du ja auch das abarbeiten. Aber ich habe mal eine Tante-Piaf-Liste vorbereitet.
Ja, das ist ja auch okay. Ich ahnte das ja, das ist ja unser Konzept. Ja, dann fangen wir doch mal an mit toxisch-medikamentös.
Genau.
Also das, was mir daraus auffällt, ist fast ein Availability Bias bei mir. Mir fällt dazu ein Agranulozytose unter Metamizol. Das passt jetzt nicht, weil sie nicht Hochfieber hat und sie hat Ibuprofen genommen und nicht Novalgin. Aber das ist sozusagen, damit haben wir uns gerade kürzlich wieder bei der AKDE beschäftigt und der Frage, wie häufig das ist und ob man Warnhinweise geben muss. Aber heftigste Halsschmerzen zusammen mit hohem Fieber in einem zeitlichen Zusammenhang mit Metamizoleinnahme, das wäre eine toxisch-medikamentöse Nebenwirkung.
Und dann hätte sie sozusagen über die Agranulozytose hätte sie irgendeinen Infekt bekommen.
Ich muss gestehen, dass ich den Effekt, ich weiß nicht genau, warum ist Halsschmerz, also es sind klassisch Halsschmerz. Ich kann dir den Mechanismus, da ziehe ich gerade blank. Aber das ist das typische Muster, was sozusagen dann auch, also in so einem Patienteninformationsblatt, also die Gefahr ist, natürlich ist die Agranulozytose an sich gefährlich. Das Gefährlichste daran ist aber, dass sie übersehen wird. Dass man das als einen bakteriellen Infekt abtut und den Zusammenhang mit der Medikamenteneinnahme nicht herstellt.
Ah, okay. Das ist ja ein wichtiger Hinweis, ne?
Ja.
Gut, also sie hat kein Metamizol eingenommen, sondern sie hat Ibuprofen gelegentlich genommen. Es gibt auch Laborwerte. Sie war ja bei mir auch, nur um die Nierenfunktion zu kontrollieren. Das heißt, es gibt Laborwerte, eine Granulozytose ist nicht aufgefallen.
Okay.
Sie hat auch keinen Rohrreiniger oder Toilettenreiniger getrunken. Nee, also irgendwie so, ne, Säuren also und Laugen.
Direkt irritative Sachen, ja, sowas versehentlich, ne? Aus der Gartenlaube, das Fläschchen steht im Küchenschrank und in Wirklichkeit ist es der Entkalker und man denkt, das ist irgendwas anderes.
Genau.
Ist auch nicht passiert.
In der Vorbereitung findet man ja dann immer so Sachen, von denen man irgendwie noch nie gehört hat. Ich habe natürlich, weil mir spontan bei toxisch-medikamentös nichts eingefallen ist, habe ich natürlich ein bisschen nachgeguckt und habe gefunden, es gibt ein Metallrauchfieber und das ist eine Vergiftung, die durch Schweißen und Löten und das Einatmen dieser Dämpfe passiert. Und zwar sind das Zinkoxide, Zinkchlorid oder Kupferoxid. Und das wird eingeatmet und macht ganz typischerweise Halsschmerzen und kann dann in der Folge so ein grippeähnliches Syndrom machen. Und das ist eine Berufskrankheit.
Okay, also wir müssen jetzt wissen, ob sie in ihrer Freizeit Schrottplastiken zusammenschweißt zum Beispiel
oder so.
Ne? Ja, genau. Tut sie aber wahrscheinlich nicht, vermute ich.
Macht sie nicht, nee.
Sonst hättest du es nicht nachlesen müssen, da hättest du es gewusst. Ne?
Sie ist eher, sag mal, so ein sesshafter Typ, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Autoimmun.
Also ich kann mir vorstellen, dass es Autoimmunerkrankungen gibt, die sowas machen können. Also wir haben ja insgesamt Erkrankungen, die auch sowas wie aphthöse Veränderungen im Mundbereich machen können. Die können das bestimmt auch im Rachen machen. Also mir fällt sowas ein wie Behçet. Irgendwas, also ganz tief in meinem Gehirn taucht irgend sowas auf wie Stevens-Johnson. Ohne dass ich da jetzt sehr viel zu sagen könnte, aber sogar, also das sind aber sehr, sehr, sehr dunkle Dinge, die ich auch nachschauen müsste, um dazu
was sagen zu können. Du meinst diese schwere allergische Reaktion an der Haut?
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es die auch im Hals
ist. Wo sich dann Haut und Schleimhäute sozusagen komplett abschälen.
Auflösen, genau. Also das passt jetzt zu ihrem Bild nicht, aber also zumindest fiel mir das irgendwie dazu ein.
Ich gebe dir noch mal eine Hilfestellung. Ich habe das Gefühl, dass dein Begriff von Halsschmerzen sich bezieht auf den Rachen.
Ja, das stimmt. Du bietest mir
lauter Erkrankungen, die sich im Rachen abspielen. Der Hals ist insgesamt doch noch ein Tick mehr als nur der Rachen.
Stimmt, da bin ich gut, dass du mich in die Richtung leitest. Natürlich können alle Strukturen, die im Halsbereich liegen, wir fangen jetzt mal an, Autoimmun, es gäbe ja zum Beispiel Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse.
Ja.
Die sowas machen können. Also es gibt eine schmerzhafte Thyreoiditis. De Kervin heißt die zum Beispiel. Die kann sowas natürlich machen.
Wir sind bei Autoimmun. Ist der Kervin Autoimmun?
Boah, ich behaupte, ich habe Ahnung von Hormonen und weiß diese Antwort jetzt nicht. Also das ist...
Also nein, ist nicht.
Gut,
ist also es nicht. Ich habe jetzt alles nachgeguckt. Ja, genau. Ich kann natürlich toll schlaubergern.
Ja, das Gute macht das.
Deswegen, also der Kervin ist nicht Autoimmun, aber Hashimoto. Also,
ja, aber ich habe hunderte von Patienten mit Hashimoto, da soll es ja immer auch eine akute Phase geben, die ich fast noch nie in meinem Leben entdeckt habe, weil in der Zeit sind die hyperthyreot, aber dass die mit Schmerzen kommen, also die mit Schmerzen kommen, sind, dann gibt es noch diese steinharte Struma, Riedel, genau. Und ein Basedow habe ich bisher, also ich kenne die Leute mit Schluckbeschwerden, also mit so einem Globusgefühl. Ja, also das kenne ich auch beim Basedow, das haben die bisher bei mir nicht so als Schmerz geschildert, aber Basedow wäre natürlich auch eine klassische Autoimmunerkrankung.
Ich habe noch auf die Liste geschrieben, eine Sialadenitis, bei zum Beispiel Sjögren-Syndrom, nicht? Also wenn die, wenn die Mundspeicheldrüsen, ne, betroffen sind, ne? Sowas steht noch. Also Autoimmun gibt es einfach ein paar Sachen, ne, die man in der Differentialdiagnose haben muss. Und jetzt kommt neoplastisch.
Ja, das ist ein großes Feld im Bereich vom Hals. Also erstmal denke ich, natürlich gibt es sowas wie, jetzt sind wir schon wieder im Inneren, also Tonsillenkarzinome, es gibt Lymphome, die große Lymphompakete, die drücken. Und wenn die sozusagen auch innen erstmal sitzen, dann können die natürlich einen deutlichen Schmerz machen und einen Druck machen. Muss man vielleicht gar nicht so viel von außen sehen. Aber ich kenne auch Patienten, die mit solchen dicken Lymphknotenpaketen am Hals sozusagen gekommen sind.
Genau.
So, wahrscheinlich alle Arten von Oropharynxkarzinomen, also sozusagen, das ist ja da sind die Strukturen ja alle auf nächstem, also an dem, was sozusagen im Hals wehtun kann, ist alles ja auf engstem Raum, sind diverse Organe, die alle, wenn sie ein Karzinom entwickeln, einen lokalen Druck und Schmerz machen können.
Genau. Und ich habe in der Vorbereitung habe ich gelernt, dass es offensichtlich so ist, dass diese oropharyngealen Karzinome insbesondere durch ihre ersten Lymphknoten oft auffallen. Nicht, also, dass du plötzlich irgendwie einen Boppel am Hals kriegst und gar nicht sozusagen durch den Primärtumor an sich. Ne? Mhm. Und dann natürlich die ganze, sagen wir, Schilddrüsenkarzinome, wobei das mit den Schmerzen, die werden ja nicht riesig groß.
Nee, genau.
Ne, und sind oft nicht raumfordernd. Ne? Deswegen also, haben wir mal erwähnt, aber Schmerzen im Hals nicht unbedingt.
Ne? Mundbodenkarzinom.
Ja.
Also sowas.
Ja. Mhm. Traumatisch.
Also da würde ich Sie fragen, war sie kürzlich beim Zahnarzt? Also ich habe ein persönliches Erlebnis, wo der Zahnarzt an einer Stelle im Rachen etwas zurückgelassen hat, was da nicht hingehörte. Das musste er am Tag später wieder rausziehen. Also da ist ein Fremdkörper geblieben. Irgendeine Art von Manipulation im Halsbereich. Wenn sie gerade vor kurzem operiert worden wäre oder sie hätte irgendwie einen Kurzeingriff in Narkose gehabt, ein Trauma nach einer Intubation, also was mit so einem Zusammenhang müsste es geben, oder sie hätte einen Schlag gegen den Hals bekommen oder also irgendwas sozusagen, das würde man anamnestisch rausbekommen.
Hat er sie alles nicht. Sie war auch nicht beim Zahnarzt.
Also natürlich kann sowas wie ein Fischgericht gegessen und die Geräte, hinten drin stecken bleiben. Ja, ne? Das ist so. Und vielleicht dann sogar mit ein bisschen, am Anfang merkt man gar nichts und dann entzündet sich die, wenn die da drin steckt. Also sowas mit langsam Beginn und wird nicht besser, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen.
Ich schalle ja nun auch gerne die Halsgefäße. Und da ist immer eine Differentialdiagnose, wenn jemand kommt und hat akut Halsschmerzen bekommen.
Ja, die Frage ist, ob eine Dissektion das machen könnte.
Genau das, ne? Karottesdissektion.
Karottesdissektion, ich weiß nicht. Ich habe einen Patienten letztens gehabt, im Freundeskreis, der hatte eine Vertebralis-Dissektion.
Ja, macht Nackenschmerzen, nicht vorne, aber genau, ne? Beide Kreisläufe kann es Dissektionen geben.
Das hätte ich eingetütet, glaube ich, eher bei vaskulär als bei traumatisch, aber
Das ist bei Karottesdissektion, das ist ja ganz komisch. Ne? Das sind ja häufig irgendwie Einrenken von beim Chiropraktiker, dabei passiert sowas. Ne? Oder
schweres Heben soll.
Oder Beschleunigungstraum, also sowas, wenn du so ein Whiplash beim Auffahrunfall oder sowas, ne? Dabei passiert das häufig. Ne? Deswegen habe ich das jetzt unter traumatisch.
Ja, kann ja auch sein. Also mir fällt gerade was schon mal
weil spontane, eine spontane Karottesdissektion, das ist eine Rarität.
Ja. Also schon nach dem Dom ist das schon mal jemandem passiert, ne? Also zum Beispiel
in so einem auch
High-Speed Rollercoaster und
auch
Beschleunigungs- und Abbremstraum dann, glaube ich. Ne?
Also anders als zum Beispiel Aortendissektion, die passiert ja auch irgendwie spontan, da brauchst du nicht irgendwie. Aber Karottes, da ist eigentlich immer irgendein Auslöser dabei. Ne? Mhm. Endokrin. Jetzt kommst du.
Jetzt komme ich.
Aus der Tiefe des Raumes. Aus der
Tiefe. Genau. Müsste ran schießen. Wir waren ja vorhin schon so ein bisschen es gibt ja bei den endokrinen Erkrankungen jetzt sozusagen, wir sind bei der Schilddrüse am Hals, natürlich eine weite Überlappung mit den immunologischen oder autoimmunologischen Phänomenen. Also die Schilddrüse kann natürlich, die kann ja extrem groß werden, die kann als Knotenstroma einfach, sie kann nach retrosternal wachsen, sie kann sich weit ausdehnen, man ist manchmal erstaunt, wie lange Menschen das auch aushalten, ohne Beschwerden zu haben. Aber ja, natürlich sozusagen allein die Struma macht eine Enge. Mhm. Da kommen Leute mit einem Globusgefühl, das kann auch bis hin zu einem Schmerz gehen.
Alles richtig, was du sagst.
Alles richtig, ja. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt gesagt sozusagen Basedow.
Du sprichst von Jodmangelstruma, ne? die so riesig, ja. Also sieht man ja heute kaum, also man kennt ja noch diese Bilder von, ne, auch von abgeschiedenen Almen, ne, in den Alpen, wo irgendwie Jodmangel herrscht und die Leute dann irgendwie da nach 20 Jahren wieder ins Tal kommen und tragen ihre Schilddrüse hinter sich her.
Ja, und ich meine, in der Tracht im Schwarzwald, dieses Band über den Hals ist ja das Kropfband, nicht? Also da war das ja, ein Klassiker, das ist natürlich hier im Norden viel seltener. Aber also ja, das wäre klassisch der Jodmangel, aber ich kenne auch mindestens zwei Patientinnen bei mir, die sozusagen schon seit vor 20 Jahren eine Knotenstruma hatten und gesagt haben, nee, ich lass nichts machen, ich möchte nicht operiert werden, die dann tief retrosternal sich ausgedehnt haben über die Jahre, obwohl die dann weiter Jodzufuhr hatten. Mhm.
Ich glaube, das ist ja alles irgendwie besser geworden, seitdem unser Speisesalz jodiert ist.
Ja, genau.
Nicht, seitdem sehen wir das ja nicht mehr so in den extremen Zuständen. Dann hattest du auch schon die Autoimmunen genannt.
Genau.
Also, hab ich die richtig gehört? Hashimoto und Basedow?
Nee, Hashimoto und Basedow, die kommen hier sozusagen wieder vor. Ne? Also
ja.
Nicht nur bei Autoimmunen, sondern hier auch bei Endokrin. Wobei sozusagen der Schmerz oder die Enge oder das Globusgefühl kommt ja nicht durch sozusagen die endokrine Störung, die die möglicherweise machen, sondern einfach durch Raumforderung.
Ja, genau.
Durch Druck auf Strukturen in der Nähe.
Und dann, was gibt es noch an der Schilddrüse?
An der Schilddrüse, was lokal Halsschmerz also, und
was,
Druck
was,
macht.
Was Schmerzen macht. Mhm. Hast du vorhin auch schon genannt.
Also die Thyroiditis de Cavin hatten wir.
Ja,
genau. Die gehört, ja, die ist nicht, ja, wir hatten sie vorhin nicht, weil sie nicht autoimmun ist. Hier gehört sie dann hin. Ja, na klar.
Genau.
Das tut richtig dolle weh. Also die Leute haben wirklich, die ist ja kräftig lymphozytär infiltriert dann. Das kann richtig dolle Schmerzen machen. Mhm.
Jetzt sind wir bei wie psychosomatisch, psychiatrisch.
Also die Anzahl von Menschen, die ich gesehen habe, die sagen, sie haben ein Globusgefühl und haben die Sorge, die Schilddrüse sei vergrößert, die dann aber im Ultraschall eine ganz normal große Schilddrüse haben, ist groß. Mhm. Also ich glaube, viele suchen auch den Endokrinologen oder auch den Hausärztin, den Hausarzt auf mit der Beschwerde, ich habe das Gefühl, ich kann nicht richtig schlucken, da drückt irgendwas und am Ende ist dann gar nichts. Ich glaube, das ist ja fast im Sprachgebrauch, ne? Da musste er schlucken. Also sozusagen dieses, ich glaube, dass einem etwas sozusagen den Hals zuschnürt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz häufiges, muss gar nicht eine Krankheit sein. Das, glaube ich, kennt jeder von sich, dass man da so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr gut schlucken kann. Mhm. Aber es gibt natürlich Leute, bei denen sich das sehr chronifiziert und wo das gar keine organische Ursache hat. Mhm.
Also ich habe auch dieses Globus neuroticus so aufgeschrieben und habe beim Nachlesen gefunden, dass es offensichtlich eine engere Assoziation gibt mit Angststörungen.
Ah.
Nee, kann man sich
das
ja auch vorstellen.
Das würde ja auch gut passen, ne? Also ja, das ist nah bei, ne? Die kommen mit Ängst, kommen ängstlich in der Sorge, also die sind ja immer in der Sorge, es ist Krebs.
Ja.
Das ist so, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es in der Nähe ist.
I wie infektiös.
Ja gut, die Liste ist.
Ja.
Die Liste ist lang. Ne? Also vom banalen Virusinfekt, Rhinoviren, Adenoviren, Influenza, SARS-CoV-2 hat Halsschmerzen gemacht oder macht es vielleicht immer noch, Herpes, CMV, dann eine Riesenlatte von bakteriellen Infektionen, Streptokokken.
Mhm.
Ich erinnere mich an Angina tonsillaris, genau. Beta-hämolysierende Streptokokken, Diphtherie. Also eine Riesenanzahl. Ein Epstein-Barr-Virus.
Ja.
Ja, also Mononukleosis, ne? Infektiosa. Ja. Ich würde auch sagen, bei allen, wenn wir jetzt sozusagen mal, wir machen im Moment ja alle sozusagen gleichbedeutend nebeneinander diese Liste. Mhm. Wenn man guckt nach der Häufigkeit, du guckst 100 Menschen mit Halsschmerzen an, sind die Infektiösen natürlich riesig in der Überzahl.
Weit, weit vorne, genau.
Ja.
Und die Liste will gar nicht, also ich habe hier unzählige aufgeschrieben. TBC, Sarkoidose, Lues, Tularemie, Toxoplasmose. Habe ich alles gefunden in der Vorbereitung. Ne? Bei Kindern auch gerne atypische Mykobakterien. Also das wollte überhaupt gar nicht aufhören.
Ja, ja.
Ne? Diese Liste an Infektionserkrankungen. Katzenkratzkrankheit habe ich auch noch. Also
okay.
Ich sag dir. Gut, also da sind wir reichlich versorgt und brauchen, glaube ich, nicht noch weitere Bausteine dazu. Das heißt, angeboren.
Jetzt sind wir wieder bei der Frage, ob eine 49-jährige Frau jetzt mit einer angeborenen Erkrankung manifestiert. Auf der anderen Seite, sie hat schon eine angeborene Erkrankung oder eine mit der Zysten-Nieren-Erkrankung. Also wenn es, das hast du mir ja sozusagen schon gesagt, es gibt keine Assoziation der Zysten-Nieren-Erkrankung mit irgendetwas, was Halsschmerzen macht. Ich glaube, eine andere Assoziation gibt es. Ne? Ich glaube, die haben etwas häufiger Aneurysmen im Gehirn, oder?
Ja, Genau, also die bekommen das eben auch an anderen Stellen. Also neben den typischen Zysten, die in Leber, Pankreas und letztendlich fast überall sein können, kriegen sie eben Hirnbasisaneurysmen sind dort gehäuft, Aortenklappenfehler sind gehäuft und Darmdivertikel haben sie häufiger. Aber keine Halsschmerzen und auch nicht, also auch nichts Angeborenes am Hals. Man könnte ja jetzt irgendwie denken, dass sie vielleicht, es gibt ja diese medialen lateralen Halszysten,
ja,
als Überbleibsel aus der Zeit, als wir noch Fische waren und da Kiemen waren.
Stimmt.
Aber das hat keine Assoziation zur Zystennierenerkrankung.
Stimmt. Also an der Stelle käme jetzt nochmal die Frage Ösophagusdivertikel.
Ja, genau.
Das wäre noch sowas ähnlich eindrucksvolle Bilder von den Endoskopikern, die das mittlerweile endoskopisch wieder heile machen.
Also sag mal, uns fällt sogar was Angeborenes ein.
Das stimmt.
Ja. Und dann kommt noch vaskulär.
Wir hatten sozusagen eine vaskuläre Ursache, wo wir gesagt haben, das ist eher traumatisch, waren wir bei der Dissektion, obwohl das natürlich auch ein vaskulärer Prozess ist. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, also ich kenne keinen Zusammenhang zum Beispiel mit einer Karotisstenose, dass das Schmerzen machen würde.
Nee, die
oder die Venen oder an den also.
Aber was an den Venen würde denn Schmerzen machen? Was sieht man denn manchmal, wenn man ZVKs da reingelegt hat?
Was sieht man in den Venen, wenn man ZVK da reingelegt hat?
Ja, was passiert dann manchmal?
Ich habe lange keine ZVKs mehr in Venen am Hals gelegt.
Ich auch nicht. Aber ich habe noch Erinnerungen.
Deine also
man produziert ja manchmal eine Thrombose.
Ach so, ja. No. Also ja, okay, gut. Also mit einer Manipulation von außen, aber hast du jemals, also hast du eine Thrombose, eine Halsvenenthrombose gesehen, ohne dass da irgendwie jemand eine Nadel reingesteckt hat vorher?
Das könnte ich gar nicht sagen.
Armvene, ja, sofort.
Es gibt auch Paget von Schrötter, genau.
Die ja, genau, Armvenen. Das ist Armvene, aber dass die nach oben gewandert sind,
ob das
also wäre natürlich denkbar, ne?
Das könnte auch, also das wäre vorstellbar. Also ich habe jedenfalls aufgeschrieben, Thrombose,
ja.
Der Vena jugularis, so, damit wir da was haben und das nicht leer bleibt. Ne? Auch wenn wir das für gar nicht wahrscheinlich halten. Jetzt haben wir die Liste durchgemacht und haben ja irre viele Sachen genannt.
Darf ich noch was dazu? Wir waren ja schon mehrfach an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwo mal die Idee haben, von Tante Pia zu erweitern. Ich habe einen wichtigen Punkt, den ich auch häufiger schon erlebt habe, den haben wir nicht untergebracht, weil ich nicht weiß, wo. Patienten, die einen Reflux haben, gastroösophageller Reflux im Liegen. Und die kriegen, also manchmal trifft man die wegen Husten.
Gehusten, genau.
Aber eben auch manchmal mit, dass die anfangen mit, dass die Halsschmerzen haben, weil einfach sozusagen nachts die Salzsäure da liegt. Also vielleicht gehört es in Richtung toxisch, ist nicht medikamentös, aber toxisch im Sinne von
Salzsäure,
ne?
Das stimmt.
Und jede Art von neurogener Schluckstörung, an denen sind wir auch kommen wir mit der Liste nicht vorbei, ne? Der Reflux ist schon häufig, ne?
Reflux ist häufig, das stimmt. Aus unserer sehr schönen langen Liste, welches wären deine drei wahrscheinlichsten Differentialdiagnosen und dann gerne auch in einer Abstufung? 1, 2, 3 mit Prozent vielleicht. Also nochmal zur Problempräsentation. 49-jährige Patientin mit Grunderkrankung Zystennieren, die über einen Zeitraum von 4 bis 5 Wochen zunehmend Halsschmerzen entwickelt. Du dürftest mich auch nochmal was fragen. Also gäbe es eine Information, die du total gerne hättest?
Na, ich kann ja vielleicht erstmal hätte ich gerne, aber dazu ich mache erstmal das, was, also wenn ich habe noch keine Prozentzahlen für dich, ich habe noch keinen genauen Namen einer Erkrankung. Aber was aus meiner Sicht das, was wir beim Durchgang gesagt haben, ist die häufigste, die wäre für mich ganz weit hinten. Also für mich spricht ganz wenig für eine infektiöse Genese. Das finde ich passt wenig.
Das heißt, völlig richtig.
So, das heißt, ich bin immer eher bei irgendetwas, was ja vielleicht sogar langsam progredient raumfordernd da einen Druck macht oder einen Schmerz macht. Also irgendetwas, was langsam entsteht und sie sagt ja, es wird mehr. Aber also eine Information, also wenn du, ich meine, die sitzt ja vor dir. Siehst du denn irgendwas, wenn sie so vor dir sitzt, sieht irgendwas an dem Hals ungewöhnlich aus?
Nein. Sie hat keine auffällige Schwellung oder so. Ne? Also sie hat auch keine
Struma. Das auf der einen Seite irgendwie eine Schwellung.
Sie hat auch keine Struma, hat sie nicht.
Boah, also ohne, dass ich jetzt den Hals abgetastet habe.
Ich durfte den untersuchen.
Und das war völlig unauffällig?
Nein.
Ah. Also ich tue mich schwer, ohne sozusagen, irgendeine Art von Untersuchungsbefund brauche ich jetzt. Ich hätte gerne den Hals abgetastet und ich hätte da gerne einmal reingeschaut.
Okay, also die orale Inspektion ist völlig unauffällig. Also sie hat keinen geröteten Rachen, man sieht da nur keine Belege oder irgendwie sowas. Das ist alles nicht. Das, der Oropharynx ist, was man sehen kann, ist unauffällig. Beim Abtasten des Halses ist es so, dass du die typischen Lymphknotenstationen, submandibulär und nuchal und entlang des Sternocleidos, da hat sie keine Schwellung. Aber wenn du beim Abtasten Richtung Jugulum kommst, wird der Hals druckempfindlich. Sehr berührungsempfindlich.
In der Nähe des Jugulums.
Ja, also auf dem Weg nach unten. Wollte ich damit. Also ich komme vom Kieferwinkel und taste mich nach unten runter. Und je weiter ich so, weißt du, auf Höhe des Zungenbeins und Kehlkopfes, und wenn ich dann nach unten gehe, wird der Hals sehr berührungsempfindlich.
Ja, also es bleiben ja sozusagen, im Prinzip sind ja, weiterhin sind ja, ist irgendetwas scheint dort, also es ist berührungsempfindlich, aber du tastest nichts. Es ist keine Verhärtung, da ist kein Lymphknoten.
Da ist kein Tumor oder sowas, keine Schwellung oder so, das ist nicht zu tasten, nein.
Also jetzt sozusagen aus dieser Information jetzt dir drei Diagnosen aus der Tasche zu ziehen, mit einer Wahrscheinlichkeit, tue ich mich extrem schwer.
Also die Diagnose ist genannt. Sie war in unserer Liste.
Sie war in unserer Liste.
Aber du hast sogar elaboriert dazu. Du kennst die Krankheit. Wir sind bei dem wunderschönen Beispiel The right diagnosis never crossed my mind.
Ja.
Du hast die Diagnose, sie ist in deinem, sozusagen in deinem Portfolio enthalten.
Ja, ich kenne sie. Es ist nicht jetzt, dass es eine Erkrankung ist, deren Namen ich noch nie gehört habe.
Vielleicht schildere ich sie dir komisch. Okay, ich gebe dir noch weitere Informationen.
Ja.
Sie hat im Labor fiel auf, dass sie so ein bisschen CRP hatte.
Ja.
Das war so in der Größenordnung 30. Hat sie nie vorher gehabt. Und auf Nachfragen, also als ich dann, sag mal, mehr wissen wollte, ob diese Erkrankung noch andere Symptome macht, kamen so ein bisschen Allgemeinsymptome, dass sie sich eben im Laufe dieser 4-5 Wochen auch irgendwie schlapper gefühlt hat. Und gegen Ende, also das war ja ein zunehmendes Problem, diese Schmerzen am Hals wurden stärker, da kam eben auch ein kleines bisschen Fieber dazu. Also so 38, 3 bis 5.
Also dann ist es ja doch die Frage, ist es ein zum Beispiel viral-infektiöses Geschehen? Also keins, das wir sonst so kennen, sozusagen. Also du hast gesagt, der Rachen innen drin ist völlig, völlig unauffällig. Also du merkst, ich stoche hier im Nebel.
Na, aber ich taste den Hals ab, Andreas, und komme... Komme auf Höhe des Kehlkopfes und dann, was ist denn da, wenn ich Kehlkopf nach unten gehe? Was sitzt denn da?
Vor dem Kehlkopf sitzt die Schilddrüse.
Ach nee.
Also für mich ist das, also in meiner Vorstellung ist es irgendwie so, also die Haut sei berührungsempfindlich. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen im Moment bei mir passiert. Das heißt,
ja, die Haut, also ich durfte da nicht dolle reindrücken.
Du durftest nicht dolle reindrücken.
Das war ihr sehr unangenehm.
Das war ihr sehr unangenehm. Also in, sag mal, eine schmerzhaft tastbar, also im Bereich der Schilddrüse tut es ihr weh beim Berühren und Drücken darauf. Ist natürlich die Frage, ob sie nicht eine Thyreoiditis hat.
Ach nee.
Das heißt,
das ist ja schon mal ein Vorschlag.
Das ist schon mal ein Vorschlag. Genau. Also ich hau jetzt gerade. Jetzt wird es doch deutlicher, je stärker du mich stupst. wird es dolle, ja. Also es ist natürlich, wie das so ist, ne? Untersuchung zu beschreiben und du sagst, wo du da lang bist. Aber na klar, du bist beim Tasten auf der Schilddrüse und die Schilddrüse selber tut weh. Oder in der Stelle, was sitzt denn dahinter? Dahinter sitzt der Kehlkopf, der von außen tastbar, wüsste ich nicht, was da wehtun sollte. Also von daher ist sozusagen jetzt zum Beispiel eine Thyreoiditis, wäre jetzt verdächtig darauf, dass sie das hat. Wie sind denn ihre Schilddrüsenwerte?
Die habe ich dir abgenommen.
Okay.
Also sie ist Nierenpatientin.
Hast du einen Schallkopf auf die Schilddrüse und auf den Hals gehalten?
Nein.
Auch nicht?
Habe ich nicht.
Okay.
Ich hatte den Riesenvorteil, dass ich sofort eine Idee hatte.
Okay.
Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich habe eine ziemliche Vorstellung, was das ist. Ich schicke sie zum Endokrinologen.
Ah, okay.
Und dann habe ich den Endokrinologen angerufen. und habe gesagt, ich habe hier jemanden, bei dem habe ich den Verdacht von, kann der morgen mal vorbeikommen?
Und da hat er gesagt, aber klar.
Und dann hat er gesagt, aber klar.
Und dann hat er dir zurückgeschrieben, diese Patientin hat eine Thyreoiditis de Kervin.
Dann hat er mir zurückgeschrieben, ihre Verdachtsdiagnose war richtig. Das ist ein typischer Fall von einer Thyreoiditis de Kervin. Mhm. Keine Ahnung, warum ich dieses Muster abgespeichert habe. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Aber in dem Moment, als sie da saß, kam mir diese Eingebung. Sie sagte eben auch, ja, und sie sei auch schon beim Hausarzt gewesen und bei ihrem Zahnarzt wegen dieses Kieferknirschens und so. Und da sei überall nichts rausgekommen. Und jetzt hätte sie einen Termin beim Endokrinologen. Der sei abgesagt worden. Der Endokrinologe ist krank und jetzt dauert das wieder irgendwie ein paar Wochen und so. Und das hat natürlich total mein Helfersyndrom angesprochen. Ja, ja. Und ich habe gedacht, diese junge Frau, die ich seit Jahren betreue, der muss ich jetzt helfen. Und habe dann eben sozusagen gedacht, ich mische mich jetzt mal ein. Er hat einen Ultraschall gemacht und er hat ja auch Schilddrüsenhormone abgenommen, die sind nicht besonders auffällig gewesen. Die durchlaufen ja so Phasen. Jetzt bist du ja wahrscheinlich wieder voll drin im Thema und, ne, und weißt, ja,
dass die so... Wobei man sagen muss, also ich habe eine Patientin gesehen, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich auch die Diagnose gestellt, das ist lange Zeit her. Aber es ist eine Krankheit, die ich, obwohl wir viele Patienten mit Schilddrüsenproblemen haben, ich nicht gut kenne. Mhm. Die scheinst du besser zu kennen als ich. Also das ist, ich finde den Weg sehr spannend, auch die Probleme, die ich hatte, mich sozusagen vom, also du hast am Anfang gesagt, löst dich doch mal von dem, dass da innen drin im Rachen was ist. Also ich merkte, wie dieses, also Halsschmerzen ist bei mir so extrem stark gebahnt, auf innen drin, hätte ich fast gesagt. Dass ich hatte ganz große Probleme, da aus der Falle rauszukommen. Und das ist eigentlich, natürlich, da liegt die Schilddrüse, ist völlig klar. Und du drückst da drauf und das tut weh. So, also das finde ich auch nochmal für mich beeindruckend. Ne? Das ist ja, schmerzhafte, man drückt auf die Schilddrüse, das tut weh. Sie hat diese Allgemeinsymptome, Thyreoiditis de Kervin, das passt alles gut. Eigentlich weiß ich das, ne?
Ja, also, du hast sie ganz früh genannt.
Ja.
Ganz früh. Also als ich sie noch gar nicht, bei Autoimmun, als ich sie noch gar nicht hören wollte, hast du das schon. Also ich habe nachgelesen, es ist offensichtlich, ist die Auffassung mittlerweile, es ist eine Viruserkrankung oder Virusassoziierte. Ja. So genau weiß man es noch nicht. Man hat bei Leuten, es gibt sie nicht so wahnsinnig oft, man hat bei Leuten im Umfeld dieser Erkrankung verschiedene Arten von Viruserkrankungen festgestellt. Dazu gehört ein breiter Blumenstrauß, nicht? Also sowas wie Masern und Mumps sind auch mit dabei, aber eben auch normale Influenza- und Erkältungsviren und sowas, Coxsackie. Man findet eben eine lymphozytäre Infiltration und so, sogenannte Riesenzellen, also offensichtlich Makrophagen, die irgendwas phagozytiert haben, sieht man in der, aber man sieht kein direktes Virus in der Schilddrüse. Also das heißt, so ganz klar ist es noch nicht. Mhm. Es ist glücklicherweise eine Erkrankung, die so einen stadienhaften Verlauf durchläuft und dann in der Regel so innerhalb von, je nachdem, wie gut dein Immunsystem ist, 1 bis 3 Monaten ohne Residuen ausheilt. Also die durchlaufen initial eine Hyperthyreose-Phase, dann sind sie ein bisschen hypothyreot. Und dann rauskommen Blut, ne? Tun sie in aller Regel Euthyreot.
Ja, es ist eine gutartige Erkrankung. Ne?
Ja.
Was mir gerade beim Reden, und das glaube ich wäre für mich jetzt eine Botschaft, man überlegt auch für sich, was nehme ich denn mit aus diesem Fall ist. Ich überlege gerade, wie viele Leute vor mir gesessen haben und gesagt haben, sie haben Halsschmerzen. Und ich habe nichts anderes gedacht, als die haben einen Infekt. Ja. Oder die haben sozusagen ein oropharyngeales Problem und wie viele Leute hatten wahrscheinlich Schmerzen am Hals und haben gesagt, ich habe Halsschmerzen, ist ja auch korrekt. Das finde ich eine spannende Botschaft für mich, sozusagen trennschärfer zu werden mit dem, was ich verstehe, was bei mir ankommt, wenn die Leute sagen, ich habe Halsschmerzen.
Ja, also das Irre ist ja, das ist ja Volksmund, ne?
Ja.
Halsschmerzen, da denkt man immer an Rachen. Mhm. Und dass der Rachen gemeint ist, nicht? Und nicht, dass die medizinische Definition von Hals, ne, der doch deutlich länger ist. Weißt du, so wie in Bayern immer gesagt wird, ich habe Beinschmerzen, aber das geht eben runter bis zum Fuß.
Ja, 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 genau. Das in Österreich übrigens ähnlich, weiß ich von meiner Praxispartnerin, die sozusagen die Frage, was das Bein ist und wo das aufhört und wo das anfängt, das ist irgendwie auch bei Österreichern anders.
Ja, ne?
Aber das finde ich auch, mir fällt noch was dazu ein, nämlich die Frage, also hier ist es ja schon das Problem, dass ich eingrenzen. Also ich würde jetzt, ich als Arzt sozusagen schon so eine totale schmale Auswahl treffe, für was ich für Halsschmerzen, was ich glaube, was Halsschmerzen sind. Aber ich erinnere mich gerade an Umfragen, wie das ist in der Bevölkerung. Also zum Beispiel die Frage Gelbsucht. Gelbsucht halten 70% der Bevölkerung für eine Allgemeinerkrankung mit gelblichem Stuhlgang.
Oh.
Mit gelblichem Durchfall.
Die Information, ja.
Also unsere Vorstellung von Gelbsucht, die Leute sind knallegelb im Gesicht. Das ist für einen Großteil der Leute, meinen die, wenn die sagen, ich habe Gelbsucht, oder du fragst sie, hatten sie Gelbsucht, dass die meinen was ganz anderes. Und ich glaube, mir wird nochmal klar, wie wichtig es ist, trennscharf nachzufragen, wo genau tut es denn weh? Mit der Frage ist es ja sofort, bist du raus, ne? Also bist du sozusagen raus aus dem. So, und wenn die dann hier in den Hals zeigt, weil das wird sie ja selber gemerkt haben, wenn sie sich, weiß ich nicht, irgendwie manipuliert hat und dagegen gekommen wird, wird ihr das wehgetan haben.
Ja, genau.
Wird sie darauf gezeigt haben.
Ja, genau.
Schon dann ist man raus. Oder wenn sie da so sitzt und nur sagt, ich habe Halsschmerzen, fällt man auf das eigene Denken so sehr herein.
Sie war auch, sag mal, wenig beeinträchtigt, nicht? Also sie hat auf Nachfragen hat sie dann diese Allgemeinsymptome geschildert, nicht? Dass sie sich schlapper fühlte und so, nicht? Aber das hast du ihr nicht angesehen. Sie kam so zu ihrer normalen Routine, jährlichen Routinevisite für ihre Nierenfunktion, ne? Und dann sprechen wir ja über, ne, wie ist das Krea und wie ist der Blutdruck, ne? Was können wir vielleicht noch an Progressionshemmung oder so machen, ne? Und das war so im Nebensatz. Ne? Ja, ich wollte eigentlich morgen zum Endokrinologen, aber der hat mir abgesagt und ich habe diese Halsschmerzen. Ich habe natürlich jetzt massiv Vertrauen gepunktet, ne, dass ich ihr da weiterhelfen konnte.
Na, logisch.
Der Endokrinologe hat sie dann tatsächlich behandelt. Er weiß natürlich, dass ich Nephrologe bin und dass ich gewisse Vorbehalte für NSARs habe.
Aber wollte ich gerade sagen, im Prinzip hat die Patientin ja schon das richtige Medikament genommen, was aber natürlich für die Niere nicht so gut ist, weil die Behandlung wäre ein Antiphlogistika, ne?
Genau. Und das halt eben nicht nur, wenn die Halsschmerzen nerven, sondern das wird sie dann erstmal regelmäßig geben. Aber der Endokrinologe hat ihr Prednison gegeben.
Ja.
Und auch das habe ich nachgelesen. Wie gesagt, ich kenne die Krankheit sonst nicht so, dass das relativ rasch eine Besserung.
Okay.
Also nicht ganz so toll wie die Polymyalgie-Besserung, wo man ja irgendwie am nächsten Tag wieder Tango tanzen kann. Aber doch innerhalb von so 1-2 Tagen. Und dann habe ich sie angerufen und habe gedacht, okay, in der Vorbereitung für den Podcast, ich muss jetzt nochmal eine Rückmeldung haben, ob denn tatsächlich auch das Prednison ihr geholfen hat. Und sie sagte tatsächlich, es ging ihr deutlich besser.
Ach, schön.
Diese Schmerzen seien komplett weg. Nach 2 Tagen Prednison, ich glaube, er hat ihr 40 Milligramm zu Beginn gegeben. Und das wird dann so wochenweise reduziert.
Reduziert, ja. Kann man wahrscheinlich rasch wieder raus, ne?
Ja, ne? Und ich habe irgendwie, hatte ich dieses Muster. Man hat ja irgendwie so, keine Ahnung, wie man das, ob man Fälle liest in Zeitschriften oder die man selber erlebt hat. Man legt sich ja selber so einen schönen, sag mal, einen Karteikartensatz, könnte man ja sagen, nicht an Mustern an, auf die man dann zurückgreifen kann, wenn so ein Patient dann wieder vor einem steht. Mhm. Das ist ja auch das, was wir den Studenten immer wieder so nahegelegt haben, nicht, dass dies Anlegen dieser Karteikartensammlung an Mustern, die man gesehen hat, nicht, dass das enorm hilft bei der Wiedererkennung. Ich habe da nicht groß nachgedacht, sondern ich hatte sofort irgendwie so, schoss mir in den Kopf, das ist doch eine Thyroiditis de Cavern.
Ja, das ist ja quasi schon fast ein Schlusswort. Ich habe viel gelernt, nicht die Krankheit kennen, die kannte ich schon, aber ich habe viel über mein Denken gelernt und und was ich auch nochmal gelernt habe, das ist hier auch noch eine spannende Botschaft. Wir wollen ja irgendwann nochmal, wollen wir eine Folge machen über das, was wir Curbside Consult nennen.
Also ja.
Sozusagen so das, was wir als Telefonkonsil kennen und was eigentlich so, also die kurze Information am Rand, der Kollege, der mit der kurzen Frage um die Ecke kommt, wie die Art der Information und der Versuch, breit zu bleiben, wie das sozusagen auch dazu führen kann, dass man Dinge ausblendet und Dinge nicht so wahrnimmt. Also ich fand das für mich sehr, sehr lehrreich für so ein Allerweltssymptom wie Halsschmerzen.
Halsschmerzen.
Sozusagen da eine Systematik reinzufinden. Und ich fand es beeindruckend auch noch. Ich fand es beeindruckend, dass obwohl ja das ein Allerweltssymptom ist, auf was für eine breite Liste von Differentialdiagnosen wir gekommen sind.
Ja. Der Hals ist spannend.
Also vielen Dank für diesen tollen Fall, Ingo.
Dann sind wir durch mit dem Fall für heute. Und wir bedanken uns bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören.
Ja, und wollen euch gerne wieder auffordern. Ihr seid ja sehr, sehr fleißig und schreibt uns Kommentare auf unterschiedlichen Stellen. Viele Kommentare bei Spotify und auch ganz viele E-Mails an kommentare@denkfabrikmedizin.de. Wir haben schon mehrfach gesagt, wir lesen die alle und die bereichern sozusagen das, was wir für die Zukunft vorhaben. Wir schaffen es nicht mehr, auf alles zu antworten. Aber seid euch gewiss, das findet Eingang in unsere Ideen und Planung für weitere Folgen.
Genau so ist es. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.